SWR 2 Forum.
Der gefährliche Partner. Wie viel China verträgt die Welt? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. China expandiert global und radikal. Längst ist es von der Werkstatt der Welt zum Innovationsmotor geworden. Der chinesische Markt ist für viele Firmen überlebenswichtig. Gleichzeitig weitet China seinen Einfluss auf Politik und Wirtschaft im Ausland aus. Unklar ist, ob chinesische Investoren stellvertretend für die kommunistische Partei handeln. Inzwischen werden Chinas Handelspartner kritischer und beginnen, ihre Unternehmen zu schützen. Und US-Präsident Trump hat sogar einen Handelskrieg angezettelt. Welche globale Strategie setzt Chinas Führung dagegen? Sind chinesische Investitionen im Westen hilfreich oder problematisch? Und wie kann man mit China Geschäfte machen, ohne sich über den Tisch ziehen zu lassen? Dazu diskutieren Ariane Reimers, sie ist ARD-Korrespondentin und war lange Zeit in China, Thomas König vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Er ist dort der Referatsleiter Ostasien, auch mit China-Erfahrung, und natürlich ebenso ein China-Kenner, Jan Weidenfeld vom Mercator Institute for China Studies, kurz MERICS, einer Denkfabrik in Berlin. Eine Sendung über China direkt am Jahresanfang. Seit gestern leben wir nämlich im Jahr des Schweins nach dem chinesischen Kalender. Das Schwein ist ein Glückssymbol. Nun ist es ein Glück, manchmal des anderen Schaden. Gerade in einer Fernbeziehung ist das schwer einzuschätzen. Deshalb, Frau Reimers, formuliere ich meine Frage mal so: Werden sich China sowie Europa und Deutschland im Schweinejahr eher annähern oder eher entfremden?
Oh, das ist eine ganz große Frage. Ich kann da natürlich auch in keine Glaskugel gucken.
Also Sie dürfen mit einem groben Pinsel malen.
Ich versuche,
das ist ja nur die
Pinsel
Eingangsfrage.
Ich weiß, aber es ist schon eine sehr gewichtige. Ich glaube, dass sich Europa und Deutschland vor allem und China auf der anderen Seite erstmal weiter annähern werden. Einfach aus Notwendigkeiten heraus, da spielt der Handelskrieg oder der Handelskonflikt zwischen China und den USA eine Rolle. Da spielt aber auch natürlich als Exportnation für Deutschland eine große Rolle, dass sie den Markt China brauchen und auch ein großes Interesse daran haben, dass die gegenseitigen Beziehungen weiter gut sind. Ich meine, wir haben so viele deutsche Unternehmen, die in China tätig sind, die in China auch über Jahre, lange Jahre sehr erfolgreich tätig sind. Die Automobilindustrie ist da immer das, was uns als allererstes einfällt, aber dahinter stehen auch noch ganz, ganz viele andere Sektoren, eben auch nicht nur von den großen Unternehmen, sondern auch viele aus dem kleinen und mittelständischen Bereich. Und wir brauchen einander, sage ich mal so ganz pathetisch. Und ich glaube, dass beide, also sowohl China als auch die EU und damit auch Deutschland, ein großes Interesse daran haben, dass die Beziehungen gut sind, gut bleiben und man sich eher noch mehr darauf verständigt, dass man gleiche Zugangsbedingungen in China hat für europäische, für deutsche Unternehmen, so wie sie chinesische Unternehmen eben in Europa erfahren, und dass man sich da möglicherweise noch mit weiteren Abkommen, das Investitionsschutzabkommen ist da ja noch in der Verhandlung zwischen der EU und China, dass man sich da weiter entgegenkommt, gerade vor dem Hintergrund eben der Konflikte mit den USA.
Herr Weidenfeld, das Neujahrsfest ist in China die einzige Zeit, habe ich gelesen, der Bevormundung durch die kommunistische Partei und ihre ideologische Indoktrination zu entkommen. Der einfache Bürger trifft sich da einfach mit seiner Familie. Wir im Westen leben da deutlich freier. Die kommunistische Partei Chinas lässt uns in Ruhe, oder beeinflusst sie uns doch schon irgendwie? Wenn nicht unmittelbar, dann vielleicht mittelbar.
Ja, was zweifellos der Fall ist, dass wir eine größere politische Einflussnahme aus Peking in Europa in etlichen Bereichen sehen. Wir sehen das in der Europapolitik, wo ganz gezielt China auf einzelne Mitgliedstaaten zugeht, natürlich mit großen Investitionspaketen, aber häufig auch nur mit Versprechungen von Investitionspaketen und dafür zumindest, sagen wir mal, Unterstützung bei bestimmten Kerninteressen und deren Vertretung im europäischen Rahmen verlangt. Wir sehen es aber auch auf der Ebene der chinesischstämmigen Bürger, die in europäischen Ländern leben und wo zunehmend Einfluss durch die Botschaften ausgeübt wird und wo auch mobilisiert wird tatsächlich. Wir haben das beispielsweise in den Niederlanden gesehen, 2016, als da ein Schiedsgericht über territoriale Streitigkeiten im südchinesischen Meer entschieden hat und dann ganz plötzlich viele chinesische, ethnisch-chinesische Menschen auf der Straße standen und gegen dieses Schiedsgericht protestiert haben. Und wir sehen es tatsächlich auch mit vielen politischen Eliten in Europa zunehmend. Wir sehen das zum Beispiel beim tschechischen Präsidenten oder beim ungarischen Premierminister, die sehr positiv über China und auch das politische System in China sprechen, was uns durchaus zu denken geben sollte, denn Sie haben es ja eben eingangs gesagt, der Einfluss der Partei in allen Lebensbereichen ist mittlerweile allumfassend, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein politisches System, wo wir ja gerade auch in Deutschland mit einigem Argwohn draufschauen.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat gestern ein Strategiepapier vorgestellt. Dabei hat ihn, wie er sagte, die Entwicklung beim Robotikhersteller KUKA geprägt. Der wurde bekanntlich von einem chinesischen Unternehmen aufgekauft. Seitdem ist die Angst vor China deutlich gewachsen. Altmaier will die deutsche Industrie schützen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt heute, das klinge wie ein Plädoyer für Germany first. Kritik gab es von vielen Seiten, auch von Unternehmerseite. Aber der Bundesverband der deutschen Industrie lobte das Papier. Für ein industriepolitisches Gesamtkonzept sei es höchste Zeit. Findet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag das auch, Herr König? Braucht Deutschland eine Anti-China-Strategie?
Also Herr Ihm, ich würde erst einmal sagen, dass natürlich ein stärkerer Einsatz der Bundesregierung für die Zukunft des Industriestandortes Deutschland immer begrüßenswert ist, vor allem einfach in dem Kontext der globalen Unsicherheiten, in denen wir uns auch einfach befinden. Wie ja auch schon meine Vorredner gerade gesagt haben, die Welt ist komplizierter geworden und sicherlich auch spannender geworden. Insofern sicherlich ist das ein interessanter Ansatz, um eben den globalen Unsicherheiten ein bisschen entgegenzuwirken. Wohl ist es eine Möglichkeit eben auch, um mit China und anderen Faktoren umzugehen, ganz klar. Ich persönlich muss aber auch sagen, dass ich das auch sehe, dass wir als DHK eben auch der Meinung sind, dass letztendlich die deutsche Regierung auch viel mehr noch einfach in Standortfaktoren investieren kann, um Deutschland eben auch noch attraktiver zu machen. Es ist vielleicht nicht nur getan mit einem Industriepapier, was einfach sagt, wir müssen einfach ein bisschen anders durchgreifen, sondern vielleicht gibt es einfach auch Punkte wie zum Beispiel Steuern, wie einfach auch Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz, wie verschiedene andere Standortfaktoren, die eben Deutschland generell attraktiver machen könnten und dafür sorgen könnten, dass wir auch den Wettbewerb mit China durchstehen können.
Herr König, der BDI hat ja kürzlich ein eher China-kritisches Papier geschrieben. Das Land sei in einem systemischen Wettbewerb zu liberalen und marktwirtschaftlichen Staaten wie Deutschland getreten. Dies müsse realistisch betrachtet werden, heißt es da. Das Papier Ihres Verbandes, des DIHK, das klingt da viel, viel weicher. Zitat, der DIHK plädiert für ein beherztes sowohl als auch. Zitat Ende. Und das heißt was, Herr König? Ein beherztes sowohl als auch.
Wie ich ja angesprochen habe, wir befinden uns in einer Zeit großer Unsicherheit, wo man einfach auch sagt, wie gehen wir mit China einfach am besten auch um und wie können wir dafür sorgen, dass die Chancen maximiert werden und die Herausforderungen auch direkt adressiert werden. Und insofern ist es so, dass das BDI-Papier und das DEHK-Papier sich eigentlich gar nicht so unähnlich sind. Wir sind grundsätzlich der gleichen Auffassung, wie man mit China umgehen sollte, nämlich einfach proaktiv und selbstbewusst. Es geht einfach aber darum, wenn wir sagen, entweder sowohl als auch geht es einfach darum, dass wir einfach daran glauben, auch in Zeiten des globalen Handelskrieges, in Zeiten der Unsicherheit mit dem Umgang mit den USA und eben auch mit der Aufstellung gegenüber China oder mit China, dass man einfach sagen kann, die deutsche Wirtschaft ist immer sehr gut damit gefahren, sich so diversifiziert wie möglich auf den meisten Märkten gut aufzustellen. Ich meine, wir sind überall aktiv, sowohl in den USA als auch in China. In China mit, wie auch Frau Reimers angesprochen hat, mit über 5000 Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich wirtschaften. In Amerika verantwortet die deutsche Wirtschaft über 1 Million Jobs. Also wir sind sowieso sehr erfolgreich und global aufgestellt als deutsche Wirtschaft und deswegen können wir auch als DHK ganz klar sagen, der richtige Weg auch im Umgang mit Faktoren und globalen Unsicherheiten ist einfach zu sagen, gemeinsam, multilateral, regelbasiert und vor allem nach vorne schauen, sodass wir eben gemeinsam Probleme angehen können. Das ist die Idee von sowohl als auch.
Hat Sie das überzeugt, Frau Reimers? So als Journalistin wird man doch immer ein bisschen kritisch, wenn man sowohl als auch hört.
Ja, wobei bei China gilt mehr als bei anderen Ländern, so habe ich das zumindest in den 5 Jahren wahrgenommen, die ich dort war, ganz viel sowohl als auch, weil sich für alle Dinge immer 2 oder mindestens 2, wenn ich noch viel mehr Beispiele finden lasse. Insofern finde ich die Antwort, kann ich damit gut leben und finde sie auch relativ logisch, weil da Pauschalurteile zu fällen, das funktioniert nicht, weil sich ganz, also das gilt tatsächlich, klingt jetzt wie eine Binsenweisheit, aber es ist tatsächlich so, dass man jeden Fall einzeln betrachten muss und das gilt auch zum Beispiel für chinesische Investitionen in Deutschland und Europa. Natürlich gibt es Fälle, wo alle Beteiligten sagen, das ist eine, wie die Chinesen das auch gerne sagen, klassische Win-Win-Situation, wo beide Seiten was davon haben. Das deutsche Unternehmen, was verkauft, ist genauso glücklich mit der Lösung wie die Chinesen, wie die Arbeitnehmer hier. Da haben alle was davon. Und natürlich gibt es aber auch Beispiele, wo ganz viele Fragezeichen da dran stehen und wo ja jetzt auch die Politik in Form des Wirtschaftsministeriums und des Wirtschaftsministers überlegt haben, dass man da beispielsweise an der Außenwirtschaftsverordnung was ändern muss, weil es eben Bereiche gibt, auch von deutscher oder auch von europäischer Industrie, wo man überlegen muss, ob es wirklich sinnvoll ist, diese in ausländische und dann auch in chinesische Hände zu geben. Das ist ja keine, auch wenn es natürlich sich an chinesische Unternehmen richtet, gilt es ja für alle Drittstaaten. Also insofern, sowohl als auch, ist für mich ein auf China bezogen immer ganz richtiger Ansatz.
Ich habe da einen tollen Witz gelesen, der lautet: Ein chinesisches Huhn schlägt einem Schwein aus dem Ausland ein 50-50% Joint Venture vor. Lasst uns ein gemeinsames Ham and Eggs Unternehmen gründen. Ich liefere die Eier und du den Schinken. So gehen die mit uns um, Herr Weidenfeld?
Ich glaube, da schließe ich mich erstmal dem Vorredner an, dass man es differenziert betrachten muss. Wenn wir also über Investitionen reden, dann müssen wir einfach erstmal konstatieren, dass viele Investitionen, die China hier in Deutschland oder chinesische Unternehmen vielmehr hier in Deutschland, aber auch in Europa tätigen, enorm produktiv sind. Das ist überhaupt nicht in Abrede zu stellen. Es ist allerdings auch so, und das ist was, was wir in den letzten 2 Jahren hier in Berlin, in Brüssel, in anderen europäischen Hauptstädten intensiver diskutieren, dass viele Übernahmen, die wir gesehen haben, aber auch tatsächlich ganz klar auf einen strategischen Plan Chinas abzielen, der meiner Meinung nach letztlich darauf angelegt ist, dass man wirtschaftlich autark ist, dass man die Zukunftstechnologien daheim komplett produzieren kann, die Wertschöpfungskette daheim ist und man letztlich nicht mehr von ausländischen Märkten abhängig ist. Und das ist die Gefahr, glaube ich, die sich einfach stellt. Ich will aber noch mal kurz auch gerne auf das BDI-Papier zurückkommen, das Sie eben ja in die Diskussion eingeführt haben. Ich glaube, das ist schon bemerkenswert und da sollten wir uns auch nicht wegducken, weil hier ein Industrieverband hingegangen ist und eigentlich eine viel größere Debatte noch mal, sage ich mal, auf den Punkt gebracht hat, als es sich für einen Industrieverband auf den ersten Blick geziemt, wenn man so will. Es geht nicht nur darum, wie müssen sich deutsche Unternehmen positionieren, sondern hier wird tatsächlich ein gesellschaftlicher Diskurs angestoßen. Wenn man zum Beispiel direkt auf der ersten Seite über einen Systemwettbewerb redet, da geht es ja wirklich um grundlegende Fragen einfach. In welche Richtung geht China? In welche Richtung geht Europa? Und kommen die beiden Dinge zusammen? Und wir sind ja viele, viele Jahrzehnte davon ausgegangen, dass es da eine große Konvergenz geben würde. Also im Prinzip, dass China sich auf den Westen zubewegen würde, zumindest was das wirtschaftliche System anbelangt, eventuell sogar auch das politische System. Und jetzt merken wir plötzlich einfach, das ist nicht so. Das wird nicht so kommen. Ganz im Gegenteil. Es geht in eine fundamental andere Richtung. Und ich glaube, darauf basierend müssen wir dann auch einfach überlegen, wie richten wir in Zukunft unsere Wirtschaftspolitik aus. Und natürlich brauchen wir Diversifizierung. Das ist richtig. Wir müssen auf allen wichtigen Märkten global präsent sein. Aber ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, wie es zum Beispiel der BDI tut, wir müssen vor allen Dingen auch auf Märkten außerhalb von China präsenter sein. Wir müssen neue Absatzmärkte erschließen, noch aktiver erschließen. Und ich will auch noch einen Satz zu der Frage sagen, Handelskrieg USA, China, da geht es ja im Kern nicht um Handel. Es geht um einen Krieg der wirtschaftlichen Systeme. Und es ist auch klar, dass letztlich die europäischen Entscheidungsträger da sehr nah an der Seite der Trump-Administration stehen, was die Bestandsaufnahme anbelangt, in welche Richtung sich die chinesische Wirtschaft und die chinesische Politik entwickelt, dass wir da eben total staatsgelenkten Kapitalismus einfach haben, der unfair spielt auch letztlich, der europäische, amerikanische Unternehmen, ausländische Unternehmen massiv benachteiligt auf dem chinesischen Markt, gleichzeitig hier in Europa und in anderen westlichen Ländern, aber alle Investitionsfreiheiten nutzt. Wir sind der offenste Markt der Welt für Investitionen. Also insofern, wir haben hier wirklich fundamentale Herausforderungen und es ist wichtig, dass wir die benennen und dass wir dann auch tatsächlich drüber nachdenken, was machen wir. Industriestrategie ist da ein wichtiger Stichpunkt, glaube ich.
Wenn ich da ganz kurz nochmal dazufügen darf, ich finde es super, dass wir überhaupt anfangen, diese Diskussion zu führen. Also insofern kann man diese Papiere auch als Anregung sehen, überhaupt mal in der Gesellschaft hier darüber zu sprechen, was wollen wir damit eigentlich und das nicht nur als irgendwie abstrakt irgendwie Wirtschaftspolitik machen, die anderen machen, die Unternehmen zu sehen, sondern wir als deutsche Gesellschaft, europäische Gesellschaft müssen irgendwann definieren, was wollen wir wirtschafts- und industriepolitisch und wie definieren wir uns zu Ländern wie China und auch natürlich, wie definieren wir uns zu einer Politik, die der USA, die sich ja verändert hat in dieser Frage. Und da finde ich eigentlich gut, dass mittlerweile wir anfangen, darüber zu sprechen. Das war nämlich vor 2, 3, 4 Jahren noch überhaupt nicht der Fall.
Wenn ich den Punkt auch aufgreifen darf, den Herr Weidenfeld gerade gebracht hat, letztendlich geht es ja auch darum, dass ich bin da ganz bei Ihnen auch, dass wir eben auch gucken müssen, wie gehen wir jetzt unser Engagement mit China an. Die Position des DHK ist eben auch ganz klar. Wir haben ja eben auch 140 Standorte in 92 Ländern. Wir sind ja gut vertreten überall. Das spricht einfach dafür, dass die deutsche Wirtschaft auch weiß, Diversifizierung funktioniert einfach. einfach. Ich bin in der Hinsicht einfach auch optimistischer, dass ich einfach sehe, wie gut gewirtschaftet wird überall in der Welt von deutscher Seite aus. China ist da eben auch unser wichtigster Handelspartner, aber sicherlich haben Sie recht. Es gibt viele andere Länder, mit denen man auch gut wirtschaften kann und mit denen man auch gute Geschäfte machen kann. Aber auch da bleibe ich eigentlich dabei. Umso mehr heißt es eigentlich sowohl als auch, und dass China eben auch weiterhin ein präsenter und wichtiger Handelspartner bleiben wird. Dementsprechend die Papiere, jetzt geht es einfach darum zu kalibrieren, okay, und wie gehen wir jetzt eigentlich letztendlich mit China um? Die Position des DHKs ist in der Hinsicht einfach, dass wir unser Netzwerk maximieren und dass wir sagen, wir haben die IHKs, wir haben die AHKs überall in der Welt.
Auslandshandelskammern.
Die Industrie- und Handelskammern und die Auslandshandelskammern. Wie können wir dafür sorgen, dass wir einfach Eventformate haben, Workshopformate haben, Möglichkeiten haben, an den großen wichtigen Tischen zu sitzen, um mit den politischen Entscheidungsträgern einfach dafür zu sorgen, dass die Petita der deutschen Wirtschaft auch nach vorne getrieben werden. Das ist der Ansatz des DHK und da bleibe ich auch dabei, das ist gar nicht so unterschiedlich von dem BDI, sondern wir sind eigentlich alle der festen Meinung, dass wir einfach jetzt ein bisschen nachkalibrieren müssen, wie wir mit China umgehen, damit wir einfach auch da die Win-Win-Situation, die Frau Reimers angesprochen hat, auch wirklich realisieren können.
Ja. Man läuft ja leicht Gefahr, so vom Elfenbeinturm aus die großen strategischen Linien eher so theoretisch zu begreifen und zu analysieren. Aber Sie waren ja in China lange Zeit und wenn Sie sagen Events und miteinander reden und konkret vor Arbeit auch vor Ort auch die Arbeit zu organisieren mit Joint Ventures, den Witz, den ich da gerade zitiert habe, der war ja ein bisschen gemein und hat den Chinesen unlautere Motive unterstellt. Wie läuft es denn im Kleinen, im Praktischen, Herr König?
Ich war ja selbst jetzt auch 4 Jahre in Shanghai und habe dort eben auch für die Auslandshandelskammer gearbeitet. Und deswegen kann ich Ihnen einfach auch ein paar kleine Anekdötchen erzählen. Einfach letztendlich haben wir viele kleine mittelständische Unternehmen, die einfach auch bei uns angeklopft haben und gesagt haben, hey, wir würden gerne den Schritt auf den chinesischen Markt wagen. Da ist aber auch viel Unsicherheit. Wir wissen nicht genau, wie es aussieht. Lohnt sich das überhaupt für mich als Hersteller von bestimmten Schrauben, den Schritt zu wagen? Werde ich da nicht einfach kopiert oder aus dem Markt gedrängt? Wie kann ich da am meisten mit umgehen? Habt ihr da Tipps für uns? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es gibt sowohl große Erfolgsgeschichten als auch kleine Misserfolge. Und das ist auch wieder die Sache. Man kann einfach nicht nur 100% sagen bei China, es läuft immer genau so, sondern manche haben den Schritt gewagt, manche haben auch einfach gesagt, das ist mir zu riskant. Und das, finde ich, ist einfach ein sehr schönes Sinnbild letztendlich auch für das Engagement mit China. Es ist mysteriös, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Man kann durchaus sagen, es ist auch intransparent, wenn man mit China zusammenarbeitet. Aber auf der anderen Seite ist eine riesige Masse an Chancen und eben auch Absatzmöglichkeiten aus einer wirtschaftlichen Perspektive, aber auch einfach Lernmöglichkeiten aus einer, würde ich auch sagen, sozial-gesellschaftlichen Sparte, wo man einfach sagen kann, so funktioniert das auch in einem System, was einfach ein anderes System ist als unseres. Also, dass man einfach nur sagt, China kopiert uns und wir werden zurückgelassen, das ist einfach zu einsichtig. Und ich würde gerne die Debatte auch ein bisschen differenzierter halten, um einfach dafür zu sorgen, dass wir auch ein Sinnbild haben von China. Das zeigt, dass natürlich, man kann auch in China Fehler machen und Verluste machen, aber genauso kann man eben auch, wenn man auf die Chancen baut und wenn man zum Beispiel die Kollegen der Auslandshandelskammern hat, dafür sorgen, dass man auch richtig gute Erfolgsgeschichten schreiben kann. Am besten gemeinsam mit China.
Das SWR2-Forum zum Thema der gefährliche Partner, wie viel China verträgt die Welt, mit Thomas König vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, mit Ariane Reimers, ARD-Korrespondentin, und Jan Weidenfeld von der Denkfabrik Marix. Nun haben wir ja gerade einen sehr aktuellen Fall und das ist fast schon ein Drama, der Fall Huawei. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Niemand weiß, wie man Huawei ausspricht.
Huawei. Huawei.
Huawei. Mhm. Darf ich bei Huawei bleiben?
Sehr gerne.
Dankeschön.
Nein, ich hätte es widersprochen, aber.
Wie würden Sie es denn aussprechen?
Ja, auch Huawei, aber ich finde, wir müssen versuchen, das irgendwie noch in die deutsche Öffentlichkeit zu bringen, wie man es richtig macht und nicht dieses Huawei irgendwie sich durchsetzen
lassen. Eigentlich, Frau Reimers, da haben Sie recht, das stimmt.
Interessantes Thema. Ich sage jetzt mal, diese Firma, jedenfalls, ist wirklich in der Diskussion und man weiß nicht so richtig, wie es ausgeht. Sie bauen Teile für das Netz der Zukunft, 5G, das für uns für eine kleine industrielle Revolution sorgen soll. Und nun gibt es große Sorgen, dass diese Bauteile nicht ganz koscher sind, dass China also über diese Technik unsere Netze irgendwann einmal überwachen, manipulieren, sogar abschalten kann. Und nun hält man sich erstmal sehr zurück. Vodafone hat sogar schon angekündigt, es möchte die entsprechenden Bauteile von, ich sag mal, Huawei, wieder aus seinen sensiblen Bereichen des Netzes ausbauen und durch Nokia-Teile ersetzen. Die kommen aus Finnland, die gelten als zuverlässiger, jedenfalls politisch, technisch vielleicht nicht so sehr. Wie bewerten Sie denn diesen Fall?
Also ich verstehe die Besorgnis, die es gibt. Es haben sich ja schon andere Länder zurückgezogen von Huawei und 5G, nämlich Australien, Neuseeland. Und ich verstehe das deswegen, weil selbst wenn, und das muss man ja schon jetzt sagen, deswegen regen sich die Chinesen auch momentan sehr auf, es gibt keine Hinweise darauf, dass es jetzt oder Beweise irgendeiner Art und Weise, dass China tatsächlich irgendeine Art von Spionagetürchen eingebaut hätte. Also das liegt nicht vor. Insofern ist erstmal auch das Entsetzen Chinas über die Schritte auch der anderen Staaten, die ich gerade angesprochen habe, das ist erstmal zu verstehen. Auf der anderen Seite reden wir über Sicherheitstechnik und über einen sehr, sehr sensiblen Bereich. Und wenn wir sehen, dass in Europa die Kommunikationstechnologie nicht in europäischen Händen ist, dann ist da zumindest erstmal ein Fragezeichen dran zu machen. Und wenn wir uns vorstellen, dass ein Mobilfunkstandard, der irgendwann der Standard werden soll, nicht von in Europa gebauten Bauteilen sozusagen dominiert wird oder gemacht wird, dann ist das Ausschalten, das potenzielle Ausschalten, diese Möglichkeit, dass irgendwann mal ein anderer Staat, der sich vielleicht in 20, 30 Jahren ganz anders verhält, einen Schalter umlegen kann, der dann unsere Notfallkommunikation außer Kraft setzt, ist zumindest etwas, was man diskutieren muss. Und das ist aber eine Diskussion, die hat mit Huawei etwas zu tun, aber nur bedingt. Wir können die gleiche Frage bei US-Technologie stellen oder bei anderen. Insofern ist für mich diese Diskussion sehr nachvollziehbar und führt eher in die Richtung der Frage, müssen wir nicht mehr dafür tun, dass wir europäische Technologie an diesen Punkten wieder zur Blüte bringen. Es gab sie mal, sie ist, das können andere besser beschreiben, auf jeden Fall so halb untergegangen und möglicherweise braucht man an der Stelle eher Investitionen innerhalb Europas, um das wiederzubeleben. Das betrifft nicht nur die Telekommunikation, sondern sicherlich auch sowas wie Routertechnik.
Deswegen, ich finde auch diese Debatte um 5G so essentiell und wichtig, eben jetzt nicht nur, weil es um Huawei geht, sondern letztendlich auch, wenn wir einfach den Blick einfach auch wieder auf Europa und Deutschland wagen, dass wir hier auch sagen können, gut, dass wir erstmal darüber reden, aber wie gesagt, wir müssen uns auch wirklich die Frage stellen, welche Standortvorteile, und das habe ich auch anfangs nochmal gesagt, wo müssen wir eigentlich auch wirklich investieren und wo müssen wir dafür auch sorgen, dass wir nicht nur einfach mit dem Finger zeigen und sagen, hey, hier kommt Land X und macht uns unser Geschäft schwierig, sondern wo hapert es denn letztendlich auch beim Standort Deutschland oder eben auch bei der europäischen Zusammenarbeit, um zum Beispiel Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder eben auch Telekommunikation anzugehen. Und deswegen das Thema 5G ist ein sehr wichtiges, eben auch dafür oder aus dem Grund, weil wir uns ein bisschen auch in die eigene Nase fassen müssen, um zu sagen, erstens, welche Technologien und Technologienarten sind so wichtig, dass sie erstmal infrastrukturell geschützt werden müssen und auch einfach nicht von ausländischen Unternehmen investiert werden sollten. Und zweitens, wie können wir dann auch gewährleisten, dass die auch weiterhin wettbewerbsfähig bleiben? Und insofern, der Zeitpunkt, an dem wir uns heute auch treffen und einfach darüber reden, zeigt einfach auch, wir müssen einfach auch anerkennen, es gibt Dinge, die wir anpacken müssen und wo wir auch als deutsche Wirtschaft, als europäische Wirtschaft eben auch für unseren Wettbewerbsvorteil eben arbeiten müssen.
Ja, ich kann mich da Herrn König nur anschließen. Ich würde aber gerne noch mal eine Sache kurz in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, weil das klang eben bei Herrn König so ein bisschen, bevor wir zum Thema 5G gekommen sind. China ist ein Markt, wie viele da draußen, auf dem deutsche Unternehmen operieren. Und das würde ich doch mal etwas relativieren wollen. China ist schon ein sehr spezieller Markt, wo Wirtschaft und Staat extrem intensiv verflochten sind. Und das ist nun auch ein relevanter Punkt in dieser Debatte zu Huawei und 5G-Ausbau in Europa. Denn dieses Unternehmen und der chinesische Staat, vielmehr die kommunistische Partei, gehen Hand in Hand. Das macht es so besonders relevant und auch die Gesetzgebung, die entsprechende, die in China herrscht, da gibt es Geheimdienstgesetz, Antispionagegesetz, was im Prinzip diese Gesetze legen dar, dass Unternehmen wie Huawei jederzeit Datenströme, die Netzen, die sie ausbauen, auch in Drittländern im Prinzip offengelegt werden für die kommunistische Partei. Und in der Tat, dann haben wir noch die Komponente der kritischen Infrastruktur, die dann eventuell auch ausgeschaltet werden kann. Mhm. Denn eine Sache ist klar, wir können uns lange streiten über das technische Für und Wider, die Frage von Backdoors und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht hingehen, das sollen technische Experten machen. Aber eine Sache ist klar, die Unternehmen, die diese Infrastruktur aufbauen, die sind auf jeden Fall in der besten Position, sie auch zu attackieren und letztlich auch auszuschalten. Da ist man sich ziemlich einig, da können Sie, glaube ich, kriegen Sie keine unterschiedlichen Meinungen von den Experten. Insofern, wenn Huawei hier ausbaut, Huawei extrem eng mit der kommunistischen Partei verflochten ist, dann wäre ich da an der der Stelle extrem, extrem vorsichtig. Nicht auch zuletzt vor dem Hintergrund, was wir in letzter Zeit an Eskalation von chinesischer Seite gesehen haben. Ich möchte da besonders auf den Fall hinweisen von zwei Kanadiern, die derzeit in China festgehalten werden. Es gab einen großen Disput, weil die CFO von Huawei in Kanada verhaftet wurde auf eine Bitte der Amerikaner hin, Überstellgesuch. Und daraufhin wurde dann innerhalb kürzester Zeit wurden zwei kanadische Bürger, einer davon ein beurlaubter Diplomat, in China festgenommen. Die Anschuldigungen, die erhoben wurden, sind selbst nach chinesischen Standards einigermaßen fragwürdig. Also hat eine unheimliche Eskalation in ziemlich kurzer Zeit stattgefunden. Es ist auch tatsächlich sogar, der chinesische Botschafter in Kanada hat gesagt, letztlich ist das nichts anderes, als dass man hier einen Faustpfand haben will jetzt. Also ich will damit sagen, wir erleben auch wirklich ein neues China, ein durchaus aggressiveres China auch an vielerlei Stelle. Und deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, wenn es um kritische Infrastruktur geht. Was passiert, wenn wir ein Konfliktszenario haben in irgendeiner Form, was im wirtschaftlichen Raum primär erstmal stattfindet, aber dann eben eskaliert? Wir sehen das gerade zwischen Kanada und China im Bereich relativ merkwürdige Festnahmen von kanadischen Staatsbürgern. Deswegen wäre ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und wir müssen.
Na gut, nun wurde ja auch die Finanzchefin von Huawei festgenommen. Auch unter Vorwürfen, wo die Chinesen wiederum sagen, das ist alles dubios.
Naja, die Amerikaner haben ja jetzt zuletzt nochmal nachgelegt, was Geschäftspraktiken von Huawei anbelangt, 21 Punkte und haben da Anklagen erhoben. Also das sieht erstmal jetzt schon deutlich solider aus, zumindest als das, was wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Da bin ich jetzt aber nicht in der Position, das abschließend zu beurteilen. Nichtsdestotrotz, also im Prinzip relativ offen mit der Tatsache dann hausieren zu gehen, dass man hier einen Faustpfand haben will, weil man eben nicht zufrieden damit ist, dass diese Finanzchefin verhaftet wurde. Das finde ich erstmal einigermaßen problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das zeigt mir, dass China bereit ist, durchaus zu eskalieren, wenn es notwendig ist.
Inwieweit ist das jetzt für die technische Seite bedeutsam? Also ich bin auch kein Experte, was technische Fragen angeht, aber die Experten sagen, diese Bauteile für das 5G-Netz, die gibt es im Augenblick vor allem bei Huawei. Und würde man darauf verzichten, dann braucht es ungefähr 2 Jahre, bis wir so etwas zur Verfügung stellen können. Und an dem Punkt muss man natürlich abwägen, ist das jetzt eine abstrakte Angst vor China und dem chinesischen Einfluss und der chinesischen Infrastruktur in der Digitalwirtschaft oder ist das eine tatsächlich reale Gefahr? Gibt es da diesen ominösen Kill-Switch, diesen Geheimschalter, mit dem man einmal so peng unsere Netze abschalten kann? Wie schätzen Sie das ein? Machen wir uns jetzt was vor oder ist das wirklich eine echte Gefahr?
Nur mal auch aufzugreifen, was Herr Weidenfeld gesagt hat, weil ich finde, das war auch eine wichtige Qualifizierung auch nochmal für den Gesamtkontext, was eigentlich China auch für uns bedeutet und wie wir mit China umgehen müssen. Weil natürlich, Herr Weidenfeld hat natürlich auch ganz recht, das muss man einfach auch im Hinterkopf behalten, einfach die wettbewerbsverzerrenden Maßnahmen, die einfach eine Realität in China sind und die auch, wie unsere Unternehmen auch vor Ort immer uns berichten, in den diversen Umfragen, die wir haben, das ist gar ist eine gesetzte Realität, dass eben auch Wettbewerb nicht ganz nach den Prinzipien funktioniert, wie sie gewohnt sind und dafür setzen wir uns eben natürlich auch ein, lautstark auch mit der Regierung gemeinsam, mit der Bundesregierung gemeinsam dafür zu sorgen, dass eben halt diese Markthemmnisse und Marktzugangshemmnisse, das Level Playing Field, also die gleichen Wettbewerbsbedingungen eben auch durchgesetzt werden und da muss man auch ganz ehrlich sein, das ist auch ein noch nicht beendeter Prozess, der einfach jetzt auch weiterhin laufen wird.
In welche Richtung läuft der denn? Also China ist ja jetzt Mitglied der Welthandelsorganisation, muss sich also auch den entsprechenden Regeln unterwerfen. Da laufen auf verschiedensten Ebenen Gespräche, aber wird es freundlicher, das Investitionsklima in China oder doch eher restriktiver?
Das Investitionsklima in China?
Ja. Also wenn deutsche Firmen, europäische Firmen, ausländische Firmen dort in diesen Markt reingehen wollen.
Also laut unserer Umfragen und auch der Aussagen unserer Unternehmen ist es so, dass weiterhin auch in den nächsten 2 Jahren weiterhin Investitionen durchaus geplant sind von deutschen Unternehmen und da auch nicht von abgesehen wird, dass eben China weiterhin einer der wichtigsten Märkte für deutsche Unternehmen ist. Und insofern geht es in der Hinsicht einfach auch positiv weiter. Was sich aber durchaus ändert und das muss man einfach auch anerkennen, ist, dass das regulatorische Korsett immer enger geschnürt wird und das merken auch die Unternehmen. Das beginnt ja bei Themen wie dem grenzüberschreitenden einen Internetzugang. Das hat auch was mit zu tun mit den ganzen Themen, wie auch Herr Weidenfeld eben angesprochen hat, mit der Sicherung von Daten. Sie merken schon, wir befinden uns im 21. Jahrhundert, im Zeitalter von den großen Datenspeicherungen. Man sagt ja immer so schön, was früher Saudi-Arabien für Erdöl war, das ist nun China, wenn es darum geht, um große Datenspeicherung, weil es eine unglaublich große Ressource ist, die China sehr effizient eben auch sammelt und eben auch umsetzt, was eben viele andere Länder auch aus bestimmten Datenschutzgründen nicht so machen können. Und in diesem Zeitalter und in diesem Kontext, in dem wir uns befinden, muss man einfach anerkennen, es wird natürlich ein bisschen komplizierter und komplexer. Und diese Komplexitäten zu durchschreiten, das kann man aber leider oder tatsächlich einfach nur am besten im Dialog mit China, statt aus dem Elfenbeinturm eben zu sagen, dass wir halt irgendwas ändern müssen, weil letztendlich die Regeln für den Umgang mit den Daten in China schreibt China selbst. Das heißt, wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir an diesen Tischen sitzen und eben gemeinsam gestalten können. Und das ist vielleicht einfach anders, als es vielleicht vor 10 Jahren war, wo auch, würde ich sagen, ein europäisches Selbstbewusstsein an den Tag gelegt wurde, dass man gesagt hat, naja, China wird schon an unsere Tische kommen wollen. Jetzt mittlerweile bemerkt man immer häufiger, es wird wichtiger, dass wir auch auf die chinesischen Tische drängen und dass wir eben auch präsent sind und unsere Position klar vertreten können.
Können wir das? Ich meine, Sie drücken das so unglaublich diplomatisch aus, Herr König, aber tatsächlich passieren da doch ganz, ganz schreckliche Dinge. Eine Komplettüberwachung der Bevölkerung mit Millionen von Kameras mit künstlicher Intelligenz, ein Punktesystem, bei dem sich jeder sozusagen selber bewertet und damit für ein Leben in China qualifiziert oder disqualifiziert, seine Chancen erweitert oder beschneidet. Das sind Vorstellungen, da hat Orwell noch nicht mal von geträumt. Darüber reden wir doch eigentlich.
Ich habe es ja auch selbst überlebt. Ich meine, wie gesagt, man geht in Shanghai über die Straße und jemand auf einem großen LCD-Bildschirm wird angezeigt, weil er halt eben vergessen hat, seine Schulden zu begleichen. Und man sieht dann halt sein Foto und seine ID-Nummer. Das ist durchaus, also seine Identifikationsnummer. Das ist durchaus eine Realität. Das kann man auch nicht kleinreden. Das ist durchaus eine Entwicklung, die es in China gibt. Aber umso mehr, umso wichtiger ist es halt eben, dass wir diese Themen, die Sorgen oder auch das Unbehagen darüber eben so klar und selbstbewusst adressieren wie möglich. Denn dass es Unbehagen kreiert, das könnte nämlich ja auch unter anderem auch Auswirkungen haben darüber, wie Unternehmen in China wirtschaften. Das ist natürlich uns auch bewusst und das beobachten wir auch sehr genau. Und deswegen, wir müssen einfach dementsprechend auch nutzen, was wir haben, die Ressourcen, die wir haben. In unserem Fall ist das natürlich einfach das geballte Wissen unserer Unternehmen und die Erfahrung mit dem chinesischen Markt, um dann daraus auch Strategien zu entwickeln, um zu sagen, liebe chinesische Regierung, wir müssen dieses Thema ansprechen und eine Lösung finden, sodass wir uns alle irgendwie damit wohlfühlen können.
Also wer so intensiv in Überwachungstechnologie investiert und sie so lustvoll anwendet, ist das jemand, der zum Dialog bereit ist und auf Stimmen aus dem Westen hört? Frau Reimers, Herr Weidenfeld, was meinen Sie?
Ja, nicht mehr. Also wenn China denn je auf den Westen gehört hätte, also das ist jetzt eine schwierige Diskussion, aber ich glaube, der Zeitpunkt, der ist vorbei. Also China ist selbstbewusst genug und auch in der Lage mittlerweile technisch, aber auch was überhaupt seine eigene Größe, seine Wirtschaft, seine Verteidigungsfähigkeit und so weiter anbelangt, als Großmacht zu gelten, auch als eine Nation zu gelten, als Staat zu gelten, der sich jetzt selbstbewusst und zwar auf komplette Augenhöhe sich mit den anderen an einen Tisch setzen kann. Und im Gegensatz zu früher, wo auch die Bereitschaft sehr viel größer war, zuzuhören, ist es jetzt andersherum. Und da hat der König total recht. Im Moment, jetzt geht es eher darum, dass wir, also damit meine ich wir Europäer oder wir Deutsche, aber vor allem eher wir Europäer, gucken müssen, dass wir auch mit noch irgendwie daran mitdiskutieren können, wo Standards gesetzt werden, welche Standards gesetzt werden und dass uns da nicht komplett die Fälle wegschwimmen und dann vielleicht auch wieder zurück auf die Huawei oder 5G oder Technologiediskussion. Das ist ja auch durchaus selbstkritisch in Deutschland schon geäußert von der Bundesregierung und auch in Europa. Da sind uns die Fälle eigentlich schon weggeschwommen. Und da sind wir jetzt hinten dran und müssen gucken, ob wir es noch schaffen, irgendeine Art von Flöckchen da noch einzurammen, um da noch mithalten zu können. Oder ob wir tatsächlich darauf angewiesen sind, in Zukunft auf die Technologie anderer Staaten, anderer Großmächte setzen zu müssen und eben keine europäische oder deutsche Technologie dazu haben. Und irgendwann wird auch, und das ist dann jetzt der Blick in die ferne Zukunft, wird auch möglicherweise das, worauf sich die deutsche Industrie und der deutsche Wohlstand und so weiter begründet, eben nicht mehr das sein, womit man die Volkswirtschaft zu großen Teilen am Laufen hält, sondern etwas anderes, nämlich Digitaltechnologie, KI, künstliche Intelligenz und so weiter. Und da ist dann die Frage, welche Position haben wir? Also ich sehe das im Moment als eine sehr kritische Zeit an, in der sich Deutschland, Europa sich sehr klar werden müssen, wie sie gegenüber China auftreten und auch gegenüber den USA und vor allem an welchen Punkten man doch nochmal Geld in die Hand nimmt und vor allem Investitionsgelder in die Hand nimmt, um eben da selber nochmal voranzukommen und da in die Zukunft zu investieren.
Herr Weidenfeld, der Dialog wird ersetzt durch die Macht des Faktischen?
Naja, also erstmal teile ich die Einschätzung, die wir gerade von Frau Reimers gehört haben. Ich glaube, wir sehen eine enorme ideologische Verhärtung in China derzeit, die es nur noch schwieriger macht, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Ich bin aber auch bei Herrn König, dass man das probieren muss natürlich. Das ist völlig außer Frage. Aber ich sehe da wenig Raum, wenn ich ehrlich bin. Und dieser Raum wird auch immer noch kleiner von Tag zu Tag. Deswegen müssen wir, glaube ich, tatsächlich das Augenmerk ein bisschen auf Drittmärkte auch legen, was da passiert, gerade bei Standardsetzungen, wenn wir über Digitaltechnik zum Beispiel reden. Wir müssen aber auch gucken, was hier passiert. Ich bin nicht ganz so pessimistisch, was die Kompetenz von Nokia und Ericsson anbelangt, um ehrlich zu sein. Also ich weiß noch nicht mal, ob 5G so ein gutes Beispiel ist, aber wir müssen uns ja nur die 30 größten Tech-Unternehmen der Welt angucken. Die kommen alle aus den USA und China. Warum ist da kein europäisches Unternehmen dabei? Was können wir machen, damit ein europäisches Unternehmen oder mehrere europäische Unternehmen dabei sind? Was können wir machen, damit das Facebook oder das Tencent oder Alibaba oder was auch immer demnächst aus Europa kommt? Und ich glaube, das ist ja auch was in dieser Industriestrategie jetzt debattiert wird, was natürlich in Brüssel schon lange debattiert wird. Also was können wir an Rahmenwerk da zur Verfügung stellen, um Innovation zu fördern, Regularien abzubauen und so weiter und so fort. Und das ist eine ganz wichtige Debatte. Ich glaube aber auch in der Tat gleichzeitig die Debatte wichtig, wie positionieren wir uns zwischen China und den USA in Zukunft. Gerade deswegen, weil da eine gewisse Abhängigkeit ist. Diese großen Zukunftsfirmen sitzen eben derzeit in China und in den USA. Und wir werden diese Technik einkaufen müssen, wenn sich nicht maßgeblich was hier in Europa verändert. Und das ist eine wichtige Diskussion, vor allen Dingen deshalb, weil es ganz klar ist, wo die Reise hingeht für das Verhältnis USA-China. Da wird in den USA von Decoupling geredet, also von einer Entflechtung der wirtschaftlichen Beziehungen und der wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wo Wertschöpfungsketten entflechtet werden sollen, Lieferketten entflechtet werden sollen, also sprich, wo beide irgendwie dann auf einem autarken Pfad unterwegs sind. Und das wird dann zwangsläufig heißen, wenn wir nicht selber was zu liefern haben, wir müssen uns wahrscheinlich auf eine der beiden Seiten schlagen. Nun, ich habe dazu eine Meinung, auf welche wir uns schlagen sollten, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Debatte, die wir führen müssen.
Also nicht sowohl als auch.
Es ist ja eine Schwierigkeit, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, eine Strategie zu entwickeln, gerade in Europa. Aber China hat eine Strategie. Da ist die neue Seidenstraße. Da werden 1.000 Milliarden Dollar investiert. Da werden 92 Länder angeschlossen. 4,6 Milliarden Menschen könnte das betreffen als Wirtschaftsraum. Da ist der Plan, wenn die Volksrepublik China 100 Jahre alt ist im Jahr 2049, unvorstellbar solche Zeiträume für unsere Politik, aber für China offensichtlich sehr leicht möglich, die stärkste Weltmacht schlechthin zu werden. Dazu müssen wir uns ja auch irgendwie stellen. Und wir wissen noch nicht einmal, wie groß und wie bedeutsam und wie einflussreich die Investments von China in Afrika sind. Da sind die seit 2 Jahrzehnten unterwegs und kaufen offensichtlich alles auf und bauen alles um. Und wir merken das auch erst hinterher. Das sind doch riesige Herausforderungen. Kann man denen überhaupt noch sinnvollerweise begegnen oder rollt uns die chinesische Lokomotive, sage ich mal so bildhaft?
Ich denke, wir sollten alle nicht verzagen, sondern einfach auch darauf vertrauen, dass letztendlich auch, wir haben hier eine systemische Frage. Das ist nun einfach auch das in Anführungsstrichen Problem der ein bisschen fragmentierten Demokratiekultur, die wir einfach haben in Europa, wo wir verschiedene Märkte mit verschiedenen Interessen haben, was aber einfach auch eine Stärke ist oder einfach eine Varianz an Möglichkeiten halt auch letztendlich gibt. Ja, China hat den Vorteil in Anführungsstrichen, dass man halt sagen kann, das ist von oben herab, top down, wird einfach entschieden und das wird dann auch umgesetzt. Das macht es natürlich dann auch leichter, klare Strategien zu verwirklichen, beziehungsweise auch einfach umzusetzen. Das würde aber jetzt für mich nicht direkt bedeuten, dass wir sagen, aha, dann hat aber China das effizientere System. Ja, bei uns dauert es vielleicht manchmal länger, vielleicht dauert es auch ein paar Monate länger, aber ich bin und bleibe sehr bewusst europäisch und glaube auch einfach letztendlich, dass die Debatte und auch der hitzige Dialog darüber uns weiterbringen wird letztendlich, auch als Gesellschaft und aber auch als digitale Gesellschaft. Gesellschaft und eben auch als Industrienationen, als jetzt diese andere Möglichkeit, es zu machen. Also da bin ich noch nicht auf den Punkt gekommen, wo ich sage, wir sollten das alles so chinesisch angehen.
Und in Ergänzung zu Herrn König ist es ja auch so, dass viele Länder auch etwas desillusioniert sind von denen, was die Chinesen ihnen gebracht haben, was sie ihnen versprochen haben, was dabei endgültig rumgekommen ist. Also auf dem zweiten oder dritten Blick sind da durchaus auch einige Staaten schon, die sagen, also so mit China nicht noch einmal. Auch das ist etwas, was in der längeren Sicht natürlich dann einer europäischen demokratischen Debatte, die zugegebenermaßen natürlich länger braucht und auch manchmal an strategischer Weitsicht mangelt, am Ende dann doch hineinläuft. Deshalb gebe ich das da auch noch nicht verloren.
Ja, und um auch zuzustimmen, damit wir uns alle irgendwie hier zustimmen.
Ab und zu lieben wir auch mal den Streit in dieser Sendung, aber stimmen Sie zu, Herr Weidenfeld.
Ach, ich glaube, Herr König und ich, wir können auch anders. Ja. Wir machen das heute mal so.
Ne? Heute mal so.
Aber um Herrn König da tatsächlich zuzustimmen, es sind natürlich auch systemimmanente Probleme in der chinesischen Wirtschaft im Moment, die jetzt auch offen zutage treten. Also warum es so ein erfolgreiches Alibaba oder Tencent gibt, ist auch, weil die relativ an der langen Leine gehalten wurden. Die hatten viele Freiheiten über viele, viele Jahre. Das wird jetzt gerade umgedreht. Die müssen sich jetzt auch den nationalen Plänen unterordnen, der Führung der Partei unterordnen. Und da merkt man, dass das direkt zu Einschnitten führt, dass das auch beim Innovationspotenzial was ausmacht. Ich will damit nicht sagen, dass wir mit China nicht rechnen sollten in Zukunft. Das wäre fatal. Denn offensichtlich zu einem gewissen Grad funktioniert eine gelenkte Volkswirtschaft, was Innovation anbelangt. Was wir viele Jahre ja aus westlicher Perspektive immer verneint haben, dass das nicht geht. Aber China zeigt uns gerade, dass es eben doch geht. Und dennoch kommt das mit Einschränkungen. Ganz klar.
Geht es ewig so weiter? Die Wachstumszahlen trüben sich ein und es liegt nicht nur am Handelskonflikt. Es gibt viele Stimmen, die sagen, das ist auch der Staatsführung geschuldet, der Autokratie von Xi Jinping.
Ja, da sage ich ganz kurz noch was zu Strukturreformen. Vieles ist da nicht gemacht worden, was eigentlich angekündigt war. Das ist ein Riesenproblem, da ist vieles liegen geblieben. Ich sehe das aber nicht so sehr im Innovationsbereich per se. Ich sehe das vor allen Dingen in der enormen Verschuldung einfach, wo viel zu wenig gemacht wurde. Und die enorme Verschuldung hat natürlich damit zu tun, dass man letztlich jedes Staatsunternehmen egal wie groß die Malaise ist, da immer raushauen muss, weil es eben ein Staatsunternehmen ist, um das nur mal anschaulich zu machen. Das ist ein großer, großer Klotz am Bein der kommunistischen Partei, muss man sagen. Aber es ist jetzt auch klar geworden, da hatten wir vor ein paar Jahren vielleicht auch noch eine andere Perspektive, diese Staatsunternehmen werden nicht fallen gelassen. Die sind mittlerweile so zentral auch wieder für den Erhalt der Macht der kommunistischen Partei. Die werden nicht fallen gelassen. Es gab mal dieses Rezept, der Wohlstand muss gemehrt werden, der Wohlstand muss für die Bürger gemehrt werden. Das ist das Erfolgsrezept der Legitimität der KP. Da scheint sich im Moment was zu verschieben. Es scheint denen jetzt deutlich wichtiger zu sein, dass die Staatsunternehmen da bleiben, wo sie sind und so, als wesentliche Machtachse auch. Also da tut sich im Moment was. Müssen wir ganz genau beobachten. Denn in der Tat, China gerät volkswirtschaftlich im Moment enorm in eine Schieflage. Und wenn das mit dem Handelskonflikt so weitergeht, dann wird das nur noch zunehmen.
Das heißt, die Kommunistische Partei nimmt es in Kauf, dass das 40 Jahre lange Wirtschaftswachstum sich jetzt abkühlt, um der politischen Stabilität, um der Kontrolle wegen.
Naja, die politische Stabilität war immer schon das, was als allerwichtigstes galt. Also das habe ich zumindest in den Jahren, in denen ich dort war, sehr, sehr stark erlebt. Politische Stabilität über allem. Und was man darüber hinaus noch erreichen kann, das in eine funktionierende Wirtschaft natürlich etwas, was extrem stabilitätserhaltend ist. Aber in dem Moment, wo die Staatsführung, da ist Xi Jinping ja sehr, sehr, sehr viel strikter, als es irgendwie Hu Jintao jemals war, wenn er das Gefühl hat, oder das ist den Eindruck zumindest, den ich habe, dass irgendetwas an der Macht der kommunistischen Partei angezweifelt oder angekratzt wird, dann dass er das Gefühl hat, er muss da dagegen steuern und zwar mit eher repressiven Maßnahmen und dann ist der Staat und der Staat und auch in seinem Kontrollwahn auch der Wirtschaft gegenüber wichtiger als alles andere, ja, auf jeden Fall.
Und was passiert, wenn es China nicht mehr so gut geht und der Markt nicht mehr so gerne unsere Produkte kaufen möchte?
Das ist total schwierig vorherzusehen, weil diese Frage, wird es soziale Unruhen geben, um das mal anzusprechen, ist eine Frage, die, glaube ich, seit 20 oder 25 Jahren im Kontext mit China diskutiert hat. Es gab sie nie so, wie sie westliche Beobachter zum Teil prognostiziert hatten. Und auch in einer Zeit der Wirtschaftskrise, in der es definitiv eine höhere Arbeitslosigkeit gab und viele Wanderarbeiter frustriert in ihre Dörfer zurückgekehrt sind, haben zwar zu lokalen Protesten geführt, aber nicht in etwa dahin, dass sich irgendetwas Organisiertes ergeben hätte. Natürlich auch, weil der Staatsapparat so stark ist, natürlich auch, weil die Repression so stark ist und der Staat es immer vermocht hat, jede Art von Vernetzung sofort zu unterbinden. Aber deshalb ist es unendlich schwierig, da jetzt zu prognostizieren, dass eine Abkühlung der Wirtschaft in China automatisch oder ein Fachkräfteüberschuss oder eine Arbeitslosigkeit automatisch dazu führt, dass es soziale Unruhen gibt, die dahingehend so weit gehen, dass sie die Macht der KP gefährden.
Es bleibt spannend und es bleibt rätselhaft. Fragen zum Thema China. Und nie können alle in einer Sendung beantwortet werden. Vielleicht noch ein Hinweis. In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 hat Deutschland ja die EU-Ratspräsidentschaft. Und dann wird es hier einen großen EU-China-Gipfel geben und spätestens dann auch wieder ein SWR2-Forum zu diesem Thema, zu dem diskutiert haben Ariane Reimers, ARD-Korrespondentin, Thomas König vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, Experte für Ostasien, und Jan Weidenfeld vom Mercator-Institut für China-Studien. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.